Jetzt hat Torben noch einen weiteren Artikel aus der Basics-Reihe für euch aufbereitet. Auch ein Thema, finde ich, was in der Intensivmedizin super wichtig ist und immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Und nein, es geht nicht ums Abführen, sondern Torben.
Nee, es geht um die Ernährung auf Intensivstationen. Genau, ist ja häufig ein bisschen unterschätzt, das ganze Thema. Klar, vor OPs sollte eine gewisse Nüchternzeit eingehalten werden. Und ja, wenn jemand nicht genug isst, muss er parenteral ernährt werden. Soweit ist das, glaube ich, jedem klar. Aber darüber hinaus machen sich viele wenig Gedanken. Und wir möchten euch hier ein Schema präsentieren und wirklich die Basics der Ernährung auf Intensivstationen einmal darstellen, egal ob parenteral oder enteral. Zu diesem Basics-Artikel werde ich irgendwann nochmal einen weiterführenden Artikel schreiben. Da kann man nämlich noch deutlich mehr zu sagen mit Phosphatmessung und so weiter. Genau. Das würde aber diesen Rahmen hier sprengen. Den Artikel habe ich leider noch nicht veröffentlichungsfertig gekriegt. Covid-Dienste, sei Dank. Sobald der fertig ist, werde ich ihn online stellen. Dann könnt ihr das Ganze auch nachlesen. Und dann wird er natürlich nachträglich auch in den Shownotes verlinkt. Als Quelle für das Ganze habe ich die DGEM, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin, hat Leitlinien, wie man Patienten auf Intensivstationen ernähren sollte. Man muss sagen, die Evidenz auf diesem Feld ist relativ dünn. Hm. Ja, das ist alles, aber wenn die Evidenz dünn ist, ist ein Expertenkonsens ja zumindest was. Ja. Zunächst einmal müssen wir uns angucken, über welche Patientenklasse wir reden. Wir reden über kritisch krank, aber wer ist denn genau kritisch krank? Das ganze Konzept des kritisch Kranken ist ja schon so ein bisschen eine Schublade, ne? Dass dem einzelnen Patienten eigentlich gar nicht gerecht wird. Ich meine, in diese Schublade kommen Herzinfarkte, Schlaganfälle, Trauma, Schock, Sepsis. Und bei Sepsis können wir ja selbst nochmal in 10 verschiedene, 20 verschiedene Krankheitsbilder unterschiedlicher Art einteilen. Und diese Liste lässt sich ja endlos fortführen. Ja, also es gibt eigentlich gar nicht den kritisch Kranken, sondern das ist eine Kategorie, die wir uns basteln auf Intensivstationen. Aber ich möchte diese Kategorie jetzt trotzdem nutzen. Ich möchte natürlich auf die Einschränkungen hinweisen und das Hinzukommen Vorerkrankungen. Gerade bei Ernährung ist Diabetes ein wichtiger Faktor. Allergien sind wichtig und es gibt noch 1000 andere patientenspezifische Besonderheiten. Generell müssen wir bei der Ernährung von kritisch Kranken den Verlauf in 3 Phasen einteilen, nämlich die Akutphase, die Rekonvaleszenzphase und die Rehabilitationsphase. Das sind unterschiedliche Abschnitte. Die Akutphase schließt sich, wie der Name schon sagt, direkt an das Ereignis an, was den Patienten krank gemacht hat. Das kann die OP sein, das kann der Herzinfarkt sein, also direkt an den das Trauma, wie auch immer man es nennen möchte. Die Akutphase dauert so circa 7 Tage. Man kann sie nochmal aufteilen in die frühe Akutphase, die 1 bis 3 Tage dauert und mit der schweren und zum Teil progredienten Organdysfunktion einhergeht. Wichtig für die Ernährung ist es deswegen, weil die Stoffwechsellage hier katabol ist. Das heißt, der Körper braucht seine eigenen Reserven aus. Und dann kommt die späte Akutphase, die je nach Krankheitsbild ab Tag 2 beginnt und bis Tag 7 dauert, wo wir eine stabile oder regrediente, also Organdysfunktion haben. Das heißt, das Ganze wird besser und so der Umschwung passiert zwischen Katabol und Anabol. Ja? Mhm. Dann kommt die Rekonvaleszenzphase, die beginnt nach dem 7. Tag. Die Organfunktion normalisiert sich und die Stoffwechsellage ist anabol, das heißt, der Körper baut Ressourcen wieder auf. Ja. Alternativ zur Rekonvaleszenzphase kann der Organismus auch in eine chronisch-inflammatorische Phase unklarer Dauer übergehen, zum Beispiel bei anhaltender Sepsis, wenn der Fokus nicht saniert ist oder wenn die Herzinsuffizienz nach dem Herzinfarkt einfach so stark bestehen bleibt. Das sind nur 2 Beispiele, man kann noch viele andere Szenarien basteln. Diese chronisch-inflammatorische Phase ist dann eher einer Akutphase, ist eher katabol. Ja, das heißt, der Patient zehrt aus. Ja, das kann man bei Herzinsuffizienz und bei chronischen Lungenkrankheiten gut sehen,
ja.
dass die Und dann kommt die Rehabilitationsphase, in der sehen wir die Patienten eigentlich fast nie, weil das in Reha-Kliniken oder zu Hause passiert. Das zieht sich über mehrere Monate und besteht in der Wiederherstellung der körperlichen Ressourcen. Diese Phase ist voll anabol. Ich habe das ja nun vor nicht allzu langer Zeit hatte ich einen Rennradunfall und habe das miterlebt und diese Rehabilitationsphase, oh, das Wort ist schwer, das ist wirklich beeindruckend zu sehen, wie sehr man geschwächt ist nach so einem Unfall und wie lange es dauert, die körperliche Kraft wieder voll aufzubauen.
Mhm.
Ja. Wichtig zu verstehen ist auch, dass jedes erneute Ereignis, das heißt, die Sepsis flammt wieder auf, oder wir haben zusätzlich zu der Sepsis noch eine Lungenembolie oder wie auch immer, jedes neue Ereignis bringt den Körper wieder in die Akutphase zurück.
Mhm.
Ja. Gut, so viel zu den Phasen. Das ist, glaube ich, nichts, was man hundertprozentig immer anwenden muss. Man muss verstanden haben, in welchen Abständen das abläuft. Ja. Und dann ist es noch wichtig, den Ernährungszustand zu evaluieren. Also in was für einem Ernährungszustand befindet sich der Patient. Wenn ihr jetzt Angst habt, dass ich mit irgendwelchen komplizierten Scores komme, dann kann ich euch beruhigen. Es gibt Scores, die sind allerdings alle nicht so richtig gut evaluiert oder geeignet für uns auf Intensivstationen. Der eine Score, auf den ich kurz eingehen möchte, weil er häufig erwähnt wird, sodass ihr ihn mal gehört haben solltet, ist der Nutrix-Score. Der Nutrix-Score ist relativ kompliziert. Da geht Sepsis, also der SOFA-Score mit ein, da geht der Apache-2-Score mit ein, da gehen die Vorerkrankungen mit ein. Das Problem ist, die Evaluation dieses Scores ist ein reines Prognosemedikament. Es ist kein Medikament zur Risikoabschätzung. Es ist, sagt uns nur, wie ist die Prognose des Patienten mit dieser Ernährung. Ja? Und für Therapiemodifikation eigentlich gar nicht geeignet. Der zweite Score ist der Nutritional Risk Score, NRS abgekürzt. Der ist leider so grob, dass jeder intensivpflichtige Patient immer in die Risikogruppe fällt. Ja, also dieser Score ist für Therapie geeignet, aber eigentlich nur für Normalstationen, weil der kritisch Kranke automatisch in die Risikogruppe reinfällt und wir ihn deswegen eigentlich gar nicht erheben müssen. Ich bin hier eher dafür, klinische Parameter zu nutzen, um erstmal die Risikopatienten rauszufiltern, weil wir haben auch nicht unendlich Zeit, seien wir ehrlich. Ja. In Risikogruppe fallen sicherlich alle Patienten mit einem BMI kleiner 18,5. Ich finde, den BMI sollte man bei jedem Patienten einmal ausrechnen, bei Aufnahme auf die Intensivstation oder zumindest grob überschlagen. Wenn der BMI kleiner 18,5 ist und ist ein ungewollter Gewichtsverlust von mehr als 10% schon besorgniserregend in den letzten 3 bis 6 Monaten. BMI kleiner 20 ist sicherlich auch noch kritisch und ein ungewollter Gewichtsverlust hierbei von mehr als 5% in den letzten 3 bis 6 Monaten. Außerdem eine Nahrungskarenz von 7 Tagen. Mhm. Das sind so die Kriterien, die groben Kriterien, die man sich einmal überlegen sollte. Also zum Beispiel jemand mit einer Störung des Verdauungstraktes, der jetzt schon über Wochen nichts gegessen hat, der ist sicherlich ein Risikopatient, auch wenn er noch einen guten BMI hat. Ja,
mhm.
Also und vom BMI her 18 und 20 sind so die beiden, alles was über 20 ist, sollte uns erstmal nicht ganz akut Sorgen machen. Wie ist denn, also nachdem wir die Patienten unsere Risikostratifizierung gemacht haben und uns über die Phase Gedanken gemacht haben, müssen wir uns über den tatsächlichen Energiebedarf eines Patienten Gedanken machen. Wenn ihr in der glücklichen Lage seid, an einem Krankenhaus zu arbeiten, wo es eine indirekte Kalorimetrie, also eine Messung des Ganzen gibt, dann nutzt diese natürlich. Wenn ihr wie 90% von uns solche Spielzeuge nicht zur Verfügung habt, müssen wir auf Faustformeln zurückgreifen. Es gibt ganz komplexe Berechnungsverfahren, die aber unglaublich unübersichtlich sind und aus diesem Grund für uns für den klinischen Alltag, aus meiner Sicht für den klinischen Alltag nicht sinnvoll sind.
Ja.
Erstmal ist wichtig, Fett muss nicht beatmet werden, hat Johannes schon häufiger gesagt, Fett muss auch nicht ernährt werden. Ja, das heißt, wir legen das ideale Körpergewicht zugrunde. Aus meiner Sicht, und so mache ich es, jetzt mögen mich Leute steinigen, Ich nehme für das ideale Körpergewicht den sogenannten Broca-Index, das heißt Größe in Zentimetern minus 100 in Kilogramm.
Ich auch. Ja. Aber es gibt auch bei MD-Kalk eine Formel dafür.
Also genau, da gibt es noch etwas bessere Verfahren. Wenn ihr MD-Kalk aufruft, kann man das sicherlich auch machen.
Oder Handy-App.
Genau. Erstmal den reinen Kalorienbedarf. Der beträgt nämlich 25 Kilokalorien pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Ja, das ist erstmal unser Kalorienbedarf, den wir decken müssen. Das heißt, ideales Körpergewicht mal 25, mal 24, sagen einige Quellen, andere Quellen mal 25. Ehrlicherweise kommt es da, glaub ich, nicht an. Diese Kalorien sollten zum Teil aus Proteinen bestehen. Ja, weil Proteine sind in vielerlei Hinsicht wichtig. Sie sind für Wundheilung wichtig, Immunfunktionen. Also ich meine, Antikörper werden halt über Proteine gebildet.
Logischerweise.
Und natürlich auch der Erhalt bzw. den Wiederaufbau von Muskulatur. Der Proteinbedarf entspricht ungefähr 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und los. In diesem Fall allerdings das tatsächliche Körpergewicht, da das Fett auch Proteine braucht. Wir sollten uns zusätzlich noch Gedanken machen, ob Proteinverlust vorliegen. Proteinverluste denke ich zum Beispiel an Proteinurie, fibrinös fördernde Drainagen oder serös fördernde Drainagen, Nierenersatzverfahren, Dialyse führt zu einem Proteinverlust. Die Leute brauchen mehr Proteine. Ja, der Nutzen von der Albumin- oder Transferinbestimmung ist da übrigens umstritten. Einige sagen, das sollte man auf jeden Fall machen. Andere sagen, die Konsequenzen daraus sind unklar. Ist auf jeden Fall nicht sehr gut evaluiert. Das muss man.
Genau, ich glaube, das kann man sagen. Also da gibt es keine klare Empfehlung, wie regelmäßig man das machen sollte. Ne?
Und jetzt kommen wir zu einem einfachen Kochrezept. Ich will, das ist ein Basics-Artikel und es soll ja praktisch sein zum Anwenden. Wir starten, wie ernähren den Patienten. 25 Kalorien pro Kilogramm Körpergewicht Idealgewicht plus 1,2 Gramm Proteine pro Kilogramm Körpergewicht, tatsächliches Gewicht pro Tag. Ja, das zusammen und dann starten wir mit 75% in der Akutphase. Mhm. Ja, also wir rechnen das aus und davon, also drei Viertel nutzen wir, um ihn in der Akutphase, also die ersten 4 bis 7 Tage zu ernähren. Ja,
mhm.
Wann starten wir? Ungefähr 24 Stunden nach dem Ereignis. Ja, also normalerweise am zweiten Tag nach der Aufnahme.
Ja.
Ja. Ein früherer Beginn, also in der Akutphase, quasi wenn der Herzinfarktpatient aufgenommen wird, ist mit einer erhöhten Mortalität assoziiert. Ja. Wie ernähren wir? Generell gilt, enteral, also über den Darm, ist besser als parenteral. Es gibt aber so ein paar Kontraindikationen, nämlich Kreislaufinstabilität mit einem nicht ausgeglichenen Volumenstatus, hochdosierte Katecholamintherapie. Ja, und ein hoher Reflux, weil der Magen-Darm-Trakt nicht fördert, ist natürlich auch eine Kontraindikation bzw. eine Unmöglichkeit der enteralen Ernährung. Dann ist parenteral besser als gar nicht zu ernähren.
Ja.
Muss man einfach so sagen. Also lieber über den Darm, aber wenn es nicht anders geht, dann doch besser parenteral.
Als gar nicht.
Ja. Außerdem kann man natürlich auch beides machen. Wenn man jetzt über einen Reflux oder weil der Patient nicht so viel essen kann, nur einen Teil der Ernährung enteral machen kann, dann kann man natürlich auch parenteral dazu ernähren.
Mhm.
Ja. So, das erstmal die absoluten Basics zur Ernährung und das soll für heute reichen. Die Punchline nochmal, 25 Kilogramm pro Kilogramm Körpergewicht, Idealgewicht und 1,2 Gramm Proteine pro Kilogramm Körpergewicht, tatsächliches Gewicht, mit 75% starten und ab Tag 4 ungefähr steigern. Das ist ganz, ganz grob. Richtige Ernährungstherapeuten werden mir das um die Ohren hauen, aber damit kommt ihr um eure ersten Intensivtage auf jeden Fall durch. Wichtiges Fun Fact, was ich noch für euch habe: ein Milliliter Propofol hat ungefähr eine Kilokalorie.
Und das ist extrem wichtig. Aber es ist ja tatsächlich so, Torben, dass also Ernährung auf der Intensivstation, finde ich, überwiegend sehr stiefmütterlich behandelt wird. Ja. Also ich kenne jetzt ja nicht 30.000 verschiedene Intensivstationen. Ich habe immer so das Gefühl, also klar, ohne Beatmung und Kreislauf funktioniert ja alles nicht, weil dann kann man sich die Ernährung auch sparen. Aber im Endeffekt ist es halt ein essentieller Bestandteil. Das heißt ja auch in unserem täglichen Leben, wie wir gleich feststellen werden, ist Essen ja extrem wichtig.
Ja.
Und natürlich auch für den Intensivpatienten, auch wenn er sediert da liegt. Also nehmt das ernst, rechnet vor allen Dingen den BMI einmal bei Aufnahme aus. Das kostet euch wirklich ein Augenzwinkern. Also es ist egal, wie ihr es macht, ob ihr eine App nehmt, ob ihr kurz im Internet schaut oder vielleicht eine Formel in euer Patientendatenmanagementsystem integriert habt, völlig egal. Und dann beschäftigt euch aktiv damit, wie der Plan ist. Ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, dass ich immer bei Aufnahme schon draufgeschrieben habe auf den Therapieplan, Ernährungsbeginn am so und so vielten mit der Zielkalorienzahl.
Okay, die Zielkalorienzahl ist eine gute Idee, ja.
Aber fand ich in dem Moment auch eine sehr gute Idee. Mhm. Es führte aber dazu, dass es wurde nicht umgesetzt, weil man immer wieder irgendwelche Gründe gefunden hat, warum man die Ernährung noch nicht beginnen kann, also teilweise, oder warum man es dann doch anders macht. Was ich aber mitgenommen habe aus dem Ganzen ist, es war trotzdem nicht verkehrt, es aufzuschreiben, weil es dadurch immer den Leuten wieder ins Auge gesprungen ist. Weil es ist einfach was oft unter dem zentralen Problem eines septischen Schocks oder was weiß ich, halt untergeht. Du hast, wenn das da nicht steht. Und wenn es aber da steht und du machst den nächsten Tag den Therapieplan oder nachts oder wann auch immer ihr auf eurer Intensivstation das macht, dann denkt ihr wenigstens einmal kurz darüber nach, hat der Patient Ernährung und ist es genug.
Genau. Da sind Johannes und ich uns sehr ähnlich. Ich schreibe es auch immer auf den Therapieplan, den ich erstelle, schon drauf. Ob jetzt parenteral oder enteral, einfach das dran gedacht wird, wir müssen darum handeln. Ich starte es noch nicht in der Akutphase, aber dass es einmal draufsteht und wenn mir vorher schon klar ist, dass die Patienten parenteral ernährt werden, dann schreibe ich zum Beispiel, egal welches Produkt ihr benutzt, Olimehl oder wie auch immer, einfach schon mal, dass es schon mal draufsteht. Rauslöschen kann man es immer noch oder nicht starten, aber dass es den Leuten bei jedem Tag, bei Erstellung des Tagestherapieplans wieder ins Auge springt. Wir müssen an die Ernährung.
Und genau, und man muss als Schichthabender Dienstarzt, muss einem ja klar sein, dass man vielleicht am nächsten Tag eben nicht da ist.
Ja.
Und dass dann jemand da ist, der das vielleicht nicht so auf dem Schirm hat oder der einfach andere Prioritäten setzt oder der nicht dran denkt. Und wenn es dann da steht, dann denkt er halt da dran. Aber egal, ich glaube, es ist klar geworden, was wir sagen wollten.
Das ist übrigens eine schöne Sache auf Intensivstationen. Wir arbeiten bei uns im Haus im Dreischichtsystem und ich finde da super, jeder Arzt hat so ein bisschen andere Schwerpunkte in seiner Therapie und das nervt manchmal, wenn man an einen übergibt, der ganz andere Schwerpunkte setzt als man selbst, weil dadurch natürlich man oft Fragen gestellt bekommt, die man nicht suffizient beantworten kann. Aber dadurch ergänzt man ja trotzdem die Therapie des Patienten, auch wenn es in dem Moment manchmal nervig ist. Und genauso will ich ja niemanden vorführen, wenn ich bei Übergabe Fragen stelle. Ich stelle halt die Fragen nach meinen persönlichen Schwerpunkten.
Die für dich in der Situation halt wichtig sind.
Genau.
Ne?
Und ich will ja nicht, dass das ja kein. Es kommt manchmal so rüber, als wäre das ein Test. Und ich fühle mich auch manchmal
getestet.
Ja, ja. Aber so ist es zumindest von mir aus nie gemeint, sondern es ist immer nur, ich versuche die Gedanken auszusprechen, die ich habe, damit ich möglichst viele Informationen erlange.
Ja. Also, im Endeffekt, glaube ich, haben wir diesmal ein bisschen basic-mäßigere Folge zusammengeschustert mit ein paar kleinen Schmankerln. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn euch irgendwas nicht gefallen hat oder euch besonders gut gefallen hat, gebt uns Feedback, schickt uns vielleicht auch eine Audionachricht, die wir auch gerne dann mal einbauen in unseren Podcast. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt erstmal ein paar schöne Tage. Genießt die Sonne, hoffentlich eine Covid-freie Zeit. In diesem Sinne, Pin-Up-Docs.
Don't panic.
Und immer zuerst den eigenen Puls fühlen.